SWR 1, der Sonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl.
40 Jahre gearbeitet und trotzdem reicht die Rente vorne und hinten nicht. Vor allem Frauen droht im Alter Armut, weil sie meistens in Teilzeit oder in schlecht bezahlten Jobs gearbeitet haben. Bei uns im Südwesten sind 19% der Menschen über 65 armutsgefährdet, eben vor allem Frauen. Susanne Babila hat mit einer betroffenen Frau gesprochen.
Der Seniorenwohnpark Mönchfeld in Stuttgart liegt im Grünen, mitten in einem Quartier mit kleinen Geschäften, Kinderbetreuung und einer Kirche. Auch eine soziale Beratungsstelle ist vor Ort.
Herzlich willkommen, erstmal rein.
Eine Caritas-Mitarbeiterin empfängt Anne Meyer. Wir nennen sie so, denn die 67-jährige Rentnerin möchte anonym bleiben. Altersarmut, sagt sie, ist ein Tabuthema. Darüber zu reden sei schwer und könne sie am besten mit Sozialarbeiterin Olga Weingart-Merk, ihrer Betreuerin.
Klar, man schämt sich, mit vielen Sachen mit der Familie darüber zu reden. Es ist ganz einfach angenehmer mit einer Vertrauensperson. Von daher kann sie mir halt helfen, wo sie sagen kann, wir finden vielleicht eine Lösung. Es gibt eine Kleiderkammer oder wie auch immer.
Anne Meyer weiß oft nicht, wie sie finanziell über die Runden kommen soll. Ihre Altersrente beträgt gerade mal 680 Euro. Und das, obwohl sie 25 Jahre im Einzelhandel gearbeitet hat. Nach der Scheidung konnte sie das nur in Teilzeit, denn sie war allein mit zwei Kindern. Mit 51 Jahren bekam sie einen Schlaganfall. Für ihr Alter konnte sie deshalb nur wenig vorsorgen.
Klar, man muss aufs Geld gucken. 10 Euro ist viel Geld. Und Friseurbesuche überlegt man sich manchmal schon, hebt noch einen Monat oder hebt auch noch 2 Monate. Oder wenn man eine Jacke braucht oder ein paar Schuhe. Also ist halt nicht so, dass man sagen kann, so, ich gehe jetzt in die Stadt, guck, was mir gefällt und das nehme ich mir mit. Das geht nicht. Urlaube, das kann man vergessen.
Anne Meyer hat einen Wohnberechtigungsschein und lebt in einer 40 Quadratmeter Sozialwohnung im Seniorenwohnpark. Sie erhält eine staatliche Grundsicherung, weil sie von ihrer Rente nicht leben kann. Denn fast alles geht für Miete und Nebenkosten drauf. Das Dach über dem Kopf schaffe meist das größte finanzielle Problem, sagt Sozialarbeiterin Olga Weingart-Merk.
Wenn die in Miete leben, ist es so, dass sie einfach immer wieder schauen müssen, wird meine Miete erhöht, bleibt sie gleich. Wenn sie erhöht wird, ist es einfach ein sehr großer Einschnitt für sie. Oder auch wenn die Gaspreise, die Strompreise gehen in die Höhe. Und selbst wenn ich ein Eigentum habe, ich muss gucken, dass was gerichtet wird an dem Haus. Genauso wie das in den Häusern, in denen viele Senioren und Seniorinnen wohnen, die Badezimmer oft nicht zugänglich sind. Das heißt, es steht ein Umbau an.
Wie Anne Meyer suchen immer mehr Rentnerinnen und Rentner Rat und Hilfe, weil sie in finanzieller Not sind und Schulden haben. Viele trauten sich nicht, darüber zu sprechen und verdrängten ihre Geldsorgen. Manchmal helfen auch die Kinder, sagt Anne Meyer. Doch sie ist froh, dass ihr Sozialarbeiterin Olga Weingart-Merk zur Seite steht.
Also ich kam auch schon ganz zerknittert manchmal an und bin auch dann mit dem Lächeln eigentlich wieder rausgegangen.
Ja, Hilfe ist da sehr willkommen. Susanne Babila über eine Frau, die mit der kleinen Rente nicht über die Runden kommt. Armut im Alter betrifft vor allem Frauen. Kindererziehung ist bei uns immer noch Frauen- bzw. Müttersache. Und wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, übernehmen die Frauen die Pflege der Eltern oder Schwiegereltern oder Großeltern. Der Minijob, für den vielleicht nebenher noch Platz ist, der bringt für die Rente praktisch nichts ein. Kein Wunder, dass vor allem Frauen im Alter in Armut leben. Darüber habe ich mit Dr. Heide Mertens vom Sozialdienst katholischer Frauen gesprochen. Und ich habe sie gefragt, ob es so etwas wie eine typische Biografie gibt, die für Frauen dazu führt, dass sie im Alter arm sind.
Ja, neben den immer alleinstehenden Frauen, die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind, die ja selbst mit durchgehender Erwerbsbiografie wenig Rente haben, sind natürlich die Frauen besonders betroffen, die wegen Kindern oder Pflege die Erwerbstätigkeit unterbrechen oder auch lebenslang eher nur im Minijob mal tätig sind. Und die sind dann betroffen, wenn die Ehen in die Brüche gehen oder sie von vornherein alleine waren. Also alleinstehen ist immer das größte Armutsrisiko im Alter.
Fast jede zweite Frau, die zurzeit zum Beispiel in Baden-Württemberg in Rente geht, bekommt eine Rente unter Grundsicherungsniveau, also weniger als 850 Euro. Irgendwas läuft doch da schief, oder?
Die Gründe, dass sie eine Rente unter 850 Euro bekommt, sind relativ unterschiedlich. Am schlechtesten steht sich die an, die tatsächlich nur 850 Euro bekommt, weil sie lebenslang im Niedriglohnbereich war. Da komme ich ja selbst bei lebenslanger Vollzeittätigkeit nur auf den Bereich.
Der Sozialdienst katholischer Frauen berät unter anderem junge Alleinerziehende. Viele Alleinerziehende sind auch auf Grundsicherung angewiesen. Was kann denn helfen, um dann doch im Alter eine gewisse Absicherung zu haben?
Also erstmal ist es auch heute für junge Frauen auf jeden Fall wichtig, eine gute Ausbildung zu haben. Und dann ist der wichtigste Tipp, also nicht der Minijob, sondern sozialversicherte Erwerbstätigkeit. Ich habe die besten Voraussetzungen dann, wenn die Kinder größer sind, auch mehr zu verdienen. Man sollte das Bewusstsein dafür schärfen, dass eine eigenständige Absicherung wichtig ist und dieses Verlassen auf den Partner. Das muss ja nicht die Trennung sein, das kann auch mal der Tod sein. Das kann man sich heute nicht mehr leisten, zumal natürlich auch eine Familie heute nur gut über die Runden zu bekommen ist, wenn man zwei Einkommen hat.
Das Problem ist ja nicht neu, dass vor allen Dingen Frauen von Altersarmut betroffen sind. Aber es scheint Verantwortliche in der Politik nicht wirklich zu interessieren. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Also ich glaube, dass die Politik aktuell tatsächlich noch weitgehend die Augen vor dem verschließt, was auf uns zukommt. Wir haben ja jetzt die geburtenstärksten Jahrgänge, die jetzt in Rente gehen. Da gab es noch keine Ganztagsschulen, keine Kita-Betreuung ab ein Jahr. In den 90er Jahren war es unendlich schwierig. Das heißt, jetzt geht die Generation von Frauen in Rente, die eigentlich relativ gut ausgebildet war, aber nur zum Teil, also entweder dann, wenn sie auf Kinder verzichtet hat oder es irgendwie gut hinkriegen konnte mit Omas und sonst was, durchgehend erwerbstätig waren. Gleichzeitig aber eine Generation von Frauen, deren Männer schon nicht mehr so hohe Renten haben und wo die hinterbliebenen Renten auch schon abgesenkt sind. Und wo auch natürlich Familienverhältnisse sich verändert haben, wo vielleicht auch noch mehr Frauen von Scheidungen und Trennungen betroffen sind, sodass sie jetzt alleine dastehen mit den gebrochenen Erwerbskarrieren.
Gibt es eigentlich Beratungsstellen, wo Frauen, die wissen wollen, wie kann ich meine Zukunft absichern, Hilfe finden?
Also im Grunde steht ja die Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherungsanstalt allen offen. Auch wir vom SKF haben gerade im Stuttgarter Raum auch viele Angebote, um Frauen in Erwerbstätigkeit zu bringen. Und ich kann wirklich den Frauen, die schon wissen, wie arm sie sein werden im Alter, nur raten, ihre Scham zu überwinden. Natürlich scheuen sich viele, die Grundsicherung im Alter zu beantragen. Auch jetzt schon ist es so, dass viele in Armut bleiben, haben wir jedenfalls den Eindruck, und auch Beratungsstellen nicht aufsuchen aus Scham.
Die gilt es auf jeden Fall zu überwinden, die Scham. Und frühzeitig Hilfe suchen, rät Dr. Heide Mertens vom Sozialdienst katholischer Frauen, um das Risiko von Altersarmut zu minimieren. Dass junge Menschen sich erstmal nicht um ihre Altersvorsorge kümmern, ist eigentlich ganz verständlich. Trotzdem lohnt es sich auch für sie, frühzeitig über die Absicherung fürs Alter nachzudenken. Nadja Elgonemi hat junge Frauen in Esslingen gefragt, ob sie sich bei dem Thema schon auskennen.
Hast du Angst vor deiner Rente?
Mal so, mal so. Man hat schon, wenn man solche Sachen hört, es geht ja meistens auch eher in die negative Richtung, die einen oder anderen, würde ich mal sagen, Existenzängste. Wie es mir halt danach gehen wird, das ist schon so ein großes Fragezeichen. Und in jungen Jahren macht man sich nicht wirklich Gedanken darüber. Aber wenn ich so Artikel lese, dann macht mir das schon ein bisschen Angst.
Immer wenn ich was lese darüber, denke ich mir schon so, okay, darüber sollte man sich Gedanken machen, aber irgendwie habe ich dafür noch keinen Kopf.
Ich weiß, dass es in der Rente in Zukunft viel zu wenig wird, deswegen mache ich dann die Altersvorsorge, sobald ich genug Geld dafür habe. Weil ich jetzt auch, wenn ich 28 bin, ich habe zu wenig Geld, um was beiseite legen zu können.
War das in deiner Schule jemals ein Thema, Altersvorsorge?
Nein, war es nicht. Ich habe eigentlich darüber gar keine Ahnung.
Ich finde, dass es auch so ein Thema ist, was fehlt in der Schule. Man sollte auch irgendwie auf das Leben vorbereitet werden.
Nö, hätte ich jetzt meine Eltern nicht gefragt, ich fühle mich gar nicht gut vorbereitet. Weder von der schulischen Seite her, noch selbst habe ich mich noch nie wirklich großartig informiert.
Wie ist es denn so in deinem Freundeskreis? Freundeskreis. Kennst du da Menschen, die schon vorsorgen?
Nein.
Ich kenne nur meinen Bruder, der jetzt schon vorsorgt. Der ist 4 Jahre jünger wie ich. Aber er guckt jetzt schon, dass er später ein super Leben hat.
Ich weiß gar nicht, wie viele Konten der hat. Also das ist unglaublich. Vielen Jugendlichen geht es so, dass sie im jungen Alter erst das erste Geld, was sie bekommen, für die reinen Interessen ausgeben. Ich habe schon Freunde, die sparen, aber explizit nur für die Rente kenne ich niemanden.
Junge Frauen aus Esslingen und was sie über die Absicherung fürs Alter wissen. Für Muslime ist heute ungefähr Halbzeit, und zwar der islamischen Fastenzeit Ramadan. Muslime verzichten tagsüber auf Essen, Trinken und Genussmittel. Für Menschen, die an einer Sucht leiden, ist das eine ganz besondere Herausforderung. Sülal Ajar hat mit einem Betroffenen und einem Sozialarbeiter gesprochen, der sich auf die Unterstützung von muslimischen Suchtkranken spezialisiert hat.
Der Fastenmonat Ramadan ist für Muslime die Zeit des Innehaltens und der Spiritualität. Doch gerade jetzt erleben viele suchtkranke Muslime enormen Stress, erklärt Sozialarbeiter Lukas Müller aus Winnenden.
Deine Aufgabe ist es, dich von allen Schlechten fernzuhalten. Und dann merkst du oft erstmal, wie sehr du eigentlich abhängig bist, weil, ich sag mal, dieses Kartenhaus aus Lügen, die man sich selber baut, das fällt dann im Ramadan halt einfach in sich zusammen, weil du merkst, wie du reagierst, wenn du den ganzen Tag nicht konsumieren kannst aufgrund von einem äußeren Gebot.
In seinem Glauben findet Faisal Khan immer wieder Halt. Der 52-Jährige kämpfte lange Zeit mit seinen Süchten. Dabei bewegte er sich stets im Spannungsfeld zwischen seinem islamischen Glauben und dem Drogenkonsum.
Ich habe mich sogar davon überzeugt, dass LSD ein spiritueller Weg für mich ist. Denn alles, was ich über die Einheit des Lebens gelesen hatte, erlebte ich während meiner Trips am eigenen Leib. Ich dachte, diese Droge gehört zu meiner spirituellen Entwicklung.
Faisal Khan ist heute weitgehend suchtfrei. In seinen 20ern kämpfte er in Indien mit Suchtproblemen. Seit 7 Jahren lebt er in Deutschland und hat durch Muslime wie Lukas Müller seelische Unterstützung bekommen. Mit seiner Geschichte ist Faisal Khan nicht allein. Innerhalb muslimischer Glaubensgemeinschaften spielt das Thema Sucht eine Rolle. Doch leiden viele Betroffene still und heimlich. Deshalb hat Lukas Müller die Initiative Al-Mutmin mit anderen Ehrenamtlichen gegründet.
Ursprünglich ist mir eben in meiner täglichen Praxis aufgefallen, wo ich eben Menschen mit Abhängigkeiten erlebt habe, dass es keinerlei Angebote gibt, wo speziell für muslimische Menschen sind, die von Sucht und Abhängigkeit betroffen sind.
Bei der Arbeit mit muslimischen Betroffenen und Angehörigen muss Müller viel aufklären, denn
Sucht ist generell stigmatisiert, wo viel auch in den Familien einfach verschwiegen wird. Und dann haben wir die muslimische Community, wo die bestehenden Probleme einfach nochmal extrem verschärft sind. Dass du da als Betroffener absolut keine Ansprechpartner hast, weil dort einfach oft ein Herabwerten, ein Shaming stattfindet. Du bist ein schlechter Mensch, du hast Fehler begangen, du begehst Sünde, du bist nicht mehr mein Kind, du gehörst nicht mehr zu uns. Also diese Ausschlussdynamik erleben wir einfach sehr, sehr stark in diesen muslimisch geprägten Communities.
Faisal Khan schöpft aber im Ramadan immer wieder Kraft.
I think in the whole year that was the only time that I could really break away.
Es war immer diese eine Sache, die mir gegen meine Sucht geholfen hat. Es war auch schon mal schwierig, wenn ich mit sogenannten Freunden feiern war und mein Fasten mit einem Bier oder Marihuana gebrochen habe. Abgesehen von diesen Ausnahmefällen war der Ramadan für mich immer ein Neuanfang, wo ich zurück zu meinem Glauben gefunden habe.
Heute blickt Khan hoffnungsvoll in seine Zukunft und möchte anderen Betroffenen Mut machen.
Al-Mutmin heißt die Initiative, die Muslime mit Suchterkrankungen und ihre Angehörigen betreut. Mehr Infos dazu und eine Kontaktadresse gibt's im Internet unter www.almutmin.de. Rund 50.000 Menschen in Deutschland leben mit dem Down-Syndrom. Auf ihre besondere Lebenssituation soll der Welt-Down-Syndrom-Tag in der vergangenen Woche hinweisen. Das Hofgut Himmelreich in der Nähe von Freiburg ist eins der ersten inklusiven Unternehmen in Deutschland. Hier arbeiten Menschen mit einer Behinderung und Menschen ohne Behinderung zusammen. Im Hotel, im Restaurant und in der Akademie. Unser Reporter Thomas Hermanns hat 2 Frauen mit Down-Syndrom bei der Arbeit im Hofgut Himmelreich begleitet. Heike Kromer und Barbara Böhler.
Weil ich die clever bin, dann gehe ich einfach da außenrum.
Heike bereitet in der Schwarzwaldstube die Tische vor.
Muss ich immer ein bisschen beeilen und noch ein bisschen Dampf machen.
Heike und ihre Kollegen erwarten zum Mittagstisch heute wieder viele Gäste. Aber stressen lässt sie sich deswegen nicht.
Die Stoffserviette hier gerade von vorne nach hinten, dass die Kante von oben da ist. Rechts kommt das Messer und links kommt die Gabel.
Heike ist 40 und sie kennt ihr Restaurant in- und auswendig. Am liebsten arbeitet sie im Service.
Zum Mittag bin ich zufrieden, alles ist fertig.
Die Gäste können kommen und das machen sie auch gerne.
Also die Heike kennen wir schon lange, also die hat schon viele Jahre ist sie ja hier und dann auch immer ein bisschen mehr sich zugetraut, bedienen und so. Und eigentlich immer nett und gesprächsbereit. Und
fröhlich.
Ja.
Heike ist schon auf dem Weg in die Küche.
Barbara?
Die beiden kennen sich schon sehr lange.
Barbara und ich waren die Erste, die gekommen.
2004, gell?
2004. Genau, dann haben wir erst Praktikum gemacht, genau.
In den Praktika haben die beiden den ganzen Betrieb kennengelernt. Von Service und Theke zu Küche und Arbeit im Hotel. So hat jeder von ihnen den für sie passenden Bereich gefunden. Für Barbara ist das die Küche. Sie schnibbelt gerne Gemüse oder backt Kuchen. Aber heute lernt sie etwas Neues.
Also die Laura, das habe ich über die Schwester geht.
Zusammen mit Praktikantin Laura bereitet sie in der Rührmaschine den Teig vor.
Weißt du, genau. Die offene Packung, genau.
Also die erste habe ich schon reingemacht.
Und jetzt brauchen wir noch eine.
Ja, geht wunderbar.
Küchenchef Cliff ist mittlerweile auch dazu gekommen.
Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen. Und auf 1 muss das gehen. Sonst funktioniert das
nicht. So was gemacht. Sieht ja gut aus. Bin ja Profi.
Koch Cliff ist glücklich mit seiner Spätzle-Gehilfin.
Du weißt, wo alles geht und macht immer Spaß, mit dir zu arbeiten. Die bringt auch die Stimmung rein. Machen wir so eine kleine Partykanone.
Die presst noch die letzten Spätzle in das kochende Wasser und dann heißt es für Barbara und Heike schon:
Pause, Barbara, gut hochlegen.
Denn die beiden haben heute früher Schluss.
Wir gehen abends weg. Meine Barbara hat Geburtstag gehabt und heute feiern wir.
Tschüss.
Ja, das haben sie sich auch verdient. Heike Kromer und Barbara Böhler vom Hofgut Himmelreich im Schwarzwald zwischen Freiburg und dem Titisee. Eine übliche Erdbestattung, Feuerbestattung oder auf See. Bestattungsformen gibt es ja inzwischen einige. In Koblenz wird gerade eine relativ neue Variante diskutiert, die Mensch-Tier-Bestattung. So soll es möglich sein, dass jemand eine gemeinsame Grabstelle bekommt mit seinem Hund oder seiner Katze. Nicht weit von Koblenz entfernt gibt es das schon in Dachsenhausen im Rhein-Lahn-Kreis. Nach Angaben des Bestatters der erste Mensch-Tier-Friedhof in Deutschland. Mein Kollege Christian Giese-Kessler war in Dachsenhausen und ich habe ihn gefragt, wie ich mir das vorstellen muss.
Also der Unterschied zu einem normalen Friedhof ist gar nicht mal so groß. In Dachsenhausen ist das ein kleines, wirklich schön hergerichtetes Areal, so direkt am Waldrand mit gepflegten Schotterwegen, einigen leichten Hügeln. An diesen Hügeln dran befinden sich auch die meisten Grabsteine und da fällt es dann direkt ins Auge, denn die Grabsteine sind extra für diese Mensch-Tier-Gräber gestaltet. Also da stehen dann die Namen von Herrchen oder Frauchen und eben dem Haustier. Meistens sind das Hunde. Erkennt man daran, dass in den Stein zum Beispiel auch noch Pfoten eingemeißelt sind oder manchmal auch so ein stilisiertes Abbild von einem Hund. Am Grab selbst habe ich auch einige persönliche Gegenstände gesehen, wie zum Beispiel ein Halsband, Fressnapf oder eine Leine. Also auf den ersten Blick sieht man eigentlich keinen Unterschied, auf den zweiten wird es dann aber sehr deutlich.
Wie reagieren denn normale Friedhofsgäste auf diese spezielle Form der Beisetzung?
Ja, da gibt es gar nicht so schrecklich viele Berührungspunkte. Das Bestattungsunternehmen, das den Mensch-Tier-Friedhof betreibt, hat auf meine Anfrage geantwortet, dass man am Anfang durchaus überlegt hat, diese Bestattung auch auf dem normalen Friedhof durchzuführen. Bei der Erarbeitung des Konzepts habe man sich dann aber für eine andere Variante entschieden. Die Mensch-Tier-Bestattungen finden deswegen auf einer ganz eigenen Fläche, abseits des regulären Friedhofs statt. Hintergrund sei da vor allem gewesen, dass die Menschen, die bereits begraben sind, nicht mehr gefragt werden können, ob es für sie überhaupt in Ordnung ist, dass auch Tiere auf dem Friedhof begraben werden. Da gäbe es durchaus einige, die aus religiösen Gründen Einwände dagegen haben könnten. Und das habe man respektieren wollen. Gegen diese Sonderregelung mit dem Extraareal abseits des richtigen Friedhofs Friedhofs gibt es jetzt auch keine großen Einwände, auch nicht von Seiten der Kirchengemeinde in Dachsenhausen.
Gibt es viele Menschen, die sich mit ihrem Haustier begraben lassen wollen?
Also das Bestattungsunternehmen selbst hat keine genauen Zahlen bekannt gegeben, aber ich habe mir den Friedhof ja selbst angeschaut und da sind tatsächlich einige Plätze belegt, allerdings längst nicht alle. Gerade die Flächen für die ganz klassischen Wiesengräber mit Sarg, die sind noch frei. Stattdessen sind vor allem die Seiten der Hügel belegt mit diesen gemeinsamen Urnengräbern. Das ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass es einfach praktikabler ist. So merkwürdig das jetzt vielleicht klingt, aber der Normalfall dürfte ja sein, dass das Haustier zuerst stirbt. Da gibt es dann aus Herrchen- oder Frauchensicht eigentlich nur die Möglichkeit, die Asche in einer Urne aufzubewahren. Genau dazu rät auch das Bestattungsunternehmen, also diese Asche aufzubewahren, weil wenn dann Herrchen oder Frauchen sterben, dann lassen sich beide zusammen recht unkompliziert bestatten. Das Unternehmen betont aber auch, dass das Ganze nichts ist, was jetzt die ganze Friedhofslandschaft in einer Stadt umwälzt, sondern eine ganz kleine Nische als Zusatzangebot zu den normalen Bestattungsarten.
Das heißt aber im Prinzip, also ich habe ein Haustier, das stirbt und habe dann eben die Urne zu Hause. Und wenn ich selber sterbe, dann wird praktisch diese zweite Urne mit in mein Grab gelegt. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
So kann es eben sein. Es geht natürlich rein theoretisch auch andersrum. Dass erst der Mensch stirbt, aber sagt, dass er dann gerne auch mit seinem Haustier begraben werden will. Wenn dann das Tier stirbt, würde es dann dazugelegt werden.
In Koblenz wird jetzt auch offen darüber diskutiert, ob man eben diese Mensch-Tier-Bestattungen auch in Koblenz erlauben soll. Wird es diese Bestattungen demnächst auch in Koblenz geben?
Das ist tatsächlich noch ein bisschen früh, um das sicher zu sagen. Der Stadtrat hat das Grünflächenamt mit der Prüfung beauftragt und da liegt das jetzt erstmal auf dem Schreibtisch. Das heißt, im Moment wird erstmal geprüft, gibt es da überhaupt passende Flächen für? Wer könnte diese Flächen betreiben? Und eine nicht ganz unwichtige Frage, was sagen denn die Kirchengemeinden eigentlich dazu? In Dachsenhausen, habe ich ja gerade gesagt, gab es keine Einwände. Das Unternehmen hat aber inzwischen auch noch einen zweiten Standort in Essen im Ruhrgebiet eröffnet und da gab es wohl einige Bedenken von Seiten der Kirchen und damit auch einige Hürden mehr. Und am Ende muss natürlich auch geklärt werden, ob jetzt die Koblenzerinnen und Koblenzer überhaupt daran Interesse haben würden. Also noch einige offene Fragen. Deswegen gibt es da auch noch keinen echten Zeitplan für diese Idee oder so.
In Koblenz wird über die Möglichkeit von Mensch-Tier-Bestattung nachgedacht. Informationen waren das von meinem Kollegen Christian Giese-Kessler. Ja, Haustiere gehören zur Familie. Vor allem Hunde und Katzen sind wichtige Mitbewohner, die einem richtig ans Herz wachsen. Aber wie weit geht die Tierliebe? In Dachsenhausen im Rhein-Lahn-Kreis kann die Katze oder kann der Hund gleich neben dem Besitzer bestattet werden. Für meinen Kollegen und Hundefreund Michael Lehmann ist das keine Option, sagt er in seinem Standpunkt.
Unser Hund ist ein echter Familienhund, genauer gesagt eine inzwischen 15-jährige Hütehündin, die uns auf vielen gemeinsamen Wegen, auch auf Reisen bis nach Italien, begleitet hat. Ja, sie ist uns ans Herz gewachsen, hat uns wie eine kleine Schafherde immer wieder treu und brav behütet und liegt am liebsten ganz dicht an unseren Füßen unterm Tisch oder neben dem Sofa. Aber einen Platz im Familiengrab wird unsere Hündin trotzdem nicht bekommen, auch wenn wir sie vermutlich bis weit über ihren Tod hinaus ins Herz geschlossen haben. Ich hoffe, dass mich deshalb kein Tierfreund als herzlos bezeichnet, wenn ich es mir nicht vorstellen kann, gemeinsam mit einem Haustier ins Grab zu steigen. Ich esse schließlich auch niemals mit unserer Hündin aus einem Napf und ich lasse mir ausschließlich beim Menschenfriseur die Haare machen. Ein Mensch ist ein Mensch und ein Hund ist ein Hund, ist ein Tier. Vielleicht ist mir diese Einstellung ja schon in die Wiege gelegt worden, denn bereits als Kind fand ich es ziemlich affig, wenn Pudelbesitzerinnen ihre Haare nach der Haarfarbe ihres kleinen Lieblings nachtönen ließen oder im Winter farbige Kleidchen plötzlich den Schützling vor Eiszapfen im Fell bewahren sollen. Ich kann tolerieren, dass die Deutsche Friedhofsgesellschaft eine lange To-Do-Liste veröffentlicht hat, was bei Tierbestattungen alles zu bedenken ist, von der wohlformulierten Traueranzeige bis zur Trauerfeier, auf der dann auch Angehörige Trost zum Verlust des Haustieres spenden können. Aber ich persönlich möchte das bitte genauso still und leise und tiergerecht haben, wie ich es seit unserer vor Jahrzehnten verstorbenen ersten Hauskatze gewohnt bin. Eine schnelle, durchaus würdige Bestattung unter Gras und Erde mit ein paar Tränen, die dabei natürlich verdrückt werden dürfen, aber ohne Musik und Trauerkarten und ohne große Trauergemeinde. Im natürlich tierischen Grab, vielleicht markiert mit einem kleinen Stein. Und jeder Menge guter Erinnerungen an schöne Zeiten mit allen unseren Haustieren.
Der Standpunkt von Michael Lehmann zu möglichen Mensch-Tier-Bestattungen, die jetzt vielleicht auch in Koblenz ermöglicht werden. Viel gewunken wurde diese Woche im Bundestag. Mit dem Drehen der Hände bei erhobenen Armen drückt man in der Gebärdensprache Applaus aus. Zum ersten Mal ist jetzt eine gehörlose Abgeordnete im Bundestag vertreten. Heike Heubach aus Stadtbergen bei Augsburg. Barbara Kostolnik stellt Heike Heubach vor und ihre Herausforderungen im und an den Bundestag.
Der Bundesarbeitsminister gibt sich Mühe, reichlich Mühe. Hubertus Heil hat sich extra ein paar Elemente der Gebärdensprache draufgeschafft.
Ich bin der Bundesarbeitsminister. Ungefähr? Genau. Alles klar, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ganz lieben Dank. Dankeschön, danke.
Antwortet eine der Gebärdensprachdolmetscherinnen, die Heike Heubach im Bundestag begleiten. Sie selbst spricht nicht, daher übernehmen ihre Dolmetscher die Aufgabe der Kommunikation. Sie leihen ihr gewissermaßen ihre Stimme.
Beim Übersetzen selber, wenn es um Reden geht zum Beispiel, dann müssen wir immer den Kern der Aussage erfassen und genau wissen, was ist die Absicht, wohin soll es gehen. Und das ist manchmal im Kontext Politik schwierig, wenn Aussagen etwas pauschal formuliert sind.
Interviews mit Heike Heubach sind eine logistische Herausforderung für alle Beteiligten. Die Frage muss in Gebärdensprache übersetzt werden, dann antwortet Heubach in Gebärdensprache, auch das wird übersetzt. Frage an die neue Abgeordnete, was sind die Schwerpunkte ihrer politischen Arbeit? Ihre Dolmetscherin antwortet:
Meine Ziele sind zum einen, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Dann ist mein zweites Ziel, den Umweltschutz zu stärken. Und als drittes Ziel möchte ich gerne Menschen mit Behinderungen sichtbarer machen.
Aufgeregt ist sie nur ein bisschen. Vor ihrem ersten Auftritt im Plenum erzählt sie, noch muss sie ja keine Rede halten. Darauf wiederum hat sich der Bundestag akribisch vorbereitet, erklärt Katja Mast von der SPD.
Wir haben uns überlegt, wo sitzt sie im Plenum, wo sitzt die Gebärdendolmetschung, wie ist es, wenn sie eine Rede hält. Das ist ja alles neu, weil das ist die erste Frau, die in Gebärdensprache ihre Reden im Bundestag hält.
Tonsignale im Bundestag werden für Heike Heubach in Lichtzeichen umgewandelt, etwa der akustische Aufruf zur Stimmabgabe bei Abstimmungen im Bundestag, der in alle Büros gesendet wird. Einige Abgeordnete haben tatsächlich schon geübt, um mit Heike Heubach auch ohne Dolmetscher kommunizieren zu können. Ihre bayerische SPD-Kollegin Marianne Schieder etwa.
Ja, ich kann frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Und bis dahin können ja noch ein paar andere Gebärden gelernt werden. Frohe Ostern zum Beispiel.
Ja, würde jedenfalls besser in die Zeit passen als frohe Weihnachten. Die erste gehörlose Abgeordnete im Bundestag stellt sie selbst und ihre Kolleginnen und Kollegen vor einige Herausforderungen.